Ich persönlich habe es als unrealistisch angesehen, eine eigene Schuhmarke aufzumachen. Mhm. Wenn ich jetzt mit so einem Beispiel rangehe und meinen Kindern sage, hey, versuch's erst gar nicht, dann wäre ich ein schlechtes Vorbild. Und so sehen sie auch, dass man wirklich einfach mit einer guten Idee, mit der Leidenschaft, dass es halt klappen kann.
Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur.
Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen.
Mein Name ist Gesine Kühne.
Und ich bin Jakob Töne.
Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen beim Telekom Electronic Beats Podcast. Mein Name ist Gesine Kühne. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr wisst ja, Clubkultur zieht viel weitere Kreise als nur DJ-Dasein, RaverInnen und Co. Clubkultur hat auch sehr viel mit Mode zu tun. Denn in den Clubs, in Kollektiven, größer gesagt in Subkulturen wie Techno eine ist, entstehen Moden. Ich freue mich auf meinen Gast heute, das ist nämlich Hikmet Sugar. Er ist einer derjenigen, der die Sneakerkultur in Deutschland angetrieben hat, ganz deutlich mitgestaltet, besser gesagt. Und hey, was wären wir beim Raven ohne Turnschuhe? Hikmet ist neben Sneaker King auch Papa und bindet seine Töchter in die Arbeit, die er gleich besser beschreibt, mit ein. Warum erzähle ich euch das Ganze so explizit? Er möchte für seine Kinder ein gutes Vorbild sein. Dazu gehören gewisse Werte. Und so ist dieses Gespräch nicht nur ein Sneaker-Talk, es geht unter anderem auch um Cybermobbing. Hate Speech ist leider an der Tagesordnung im Netz, ein absolutes Unding, wie ich finde. Und weil Hate Speech unmenschlich und einfach mal auch gefährlich ist, setzt sich die Telekom für ein Netz ohne Hass ein. Wenn ihr bezüglich des Themas labil seid, traumatisiert gar, dann gilt an dieser Stelle für euch eine Triggerwarnung für die nächsten 40 Sekunden.
Du verdienst keine Freunde.
Wie kann man nur so hässlich sein?
Ich reiß dir deinen Kopf ab.
Worte dürfen nicht zur Waffe werden. Doch jeder dritte Jugendliche ist schon Opfer von Hate Speech geworden. So wie Malte.
Da hat sich dann so ein richtiger Hate mir gegenüber breit gemacht. Und oftmals fühlt man sich dann wirklich auch, als verdient man Liebe nicht. Was wahnsinnig traurig ist und überhaupt nicht stimmt. Aber man fühlt sich so, also ich habe mich so gefühlt.
Die Telekom kämpft für ein Netz ohne Hass. Seid alle dabei unter telekom.com/gegen-Hass im Netz.
Bei Hasskommentaren und Drohungen gilt immer anzeigen, bitte, okay? Und wenn es euch schlecht geht, dann bitte sagt auch eurem Umfeld Bescheid oder in ganz großer Not das Krisentelefon anrufen. Es gibt ein überregionales, das ihr 24 Stunden erreichen könnt. Und die Infos dazu, die stehen in den Shownotes. Gleich geht es los mit dem Gespräch mit Hikmet Sugar und auch an dieser Stelle nochmal eine Triggerwarnung. Ab Minute 53 geht es um Cybermobbing. Hikmet Sugar. Willkommen zum Electronic Beats Podcast. Wir gehen ja so gleich auch ein bisschen auf deine Geschichte ein. Ich kenne dich ja als Hikmet, ja, der Nerd, der Schuhverkäufer, einer meiner Lieblingsschuhverkäufer immer im Leben gewesen. Und auf einmal machst du selber Schuhe. Wo wird denn der Schuh gemacht? Also wie kommt denn tatsächlich dann die Idee in, sagen wir mal, in den Computer rein? Du bist ja eigentlich kein Designer.
Nee, ich bin kein gelernter Designer. Ich denke auch nicht, dass man sowas lernen muss, aus meiner persönlichen Perspektive. Genauso wenig, wie du Musiker lernen musst oder Sänger lernen musst. Ich glaube, es gibt Menschen, die haben das einfach im Blut. Oder sie haben sich das über die Jahre dann halt autodidaktisch angeeignet. Wie komme ich dazu? Also ich habe irgendwann natürlich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich meine, du kennst mich noch von den Anfangstagen. Ich habe in der Oderberger Straße meinen ersten Laden da aufgemacht. Also vorher noch in Mitte, in Altenschön oder so, aber das war so der erste Soulbox-Laden. Und ich habe so das große Glück, zur richtigen Zeit das Richtige gemacht zu haben. Und irgendwie war es ja auch naheliegend. Natürlich, ich saß da und habe so überlegt, macht das Sinn, jetzt eine Schuhmarke? Also ich glaube, braucht das überhaupt jemand? Ist das nicht sinnfrei? Das Gute ist, ich habe halt den Support von meiner Familie bekommen. Meine Frau hat gesagt, hey, das passt. Kids waren auch happy mit der Idee. Und dann habe ich es einfach gemacht. Ich habe auf dem Papier angefangen zu zeichnen, habe dann mal so Schuhe, also bestehende Schuhe von anderen Marken auseinandergeschnippelt, um mal zu sehen, wie so ein Schnittmuster von so einem Schuh aussieht. Und meine Frau, die ist sehr, sehr gut, sowas, was so Nähmaschinen und sowas angeht, die hat mir das dann mal zusammengenäht. Und dann haben wir das dann zu Hause wirklich hier auch im Dachgeschoss zusammengebastelt. Und das fanden wir dann cool und haben gesagt, okay, lass uns den nächsten Schritt machen. Ich war ja das erste Mal in meinem Leben arbeitslos. Das Arbeitsamt war jetzt nicht so der beste Ort für mich. Also ich habe mich da auch sehr, sehr unwohl gefühlt. und habe dann auch ziemlich schnell denen auch angeboten, mich wieder selbstständig zu machen und ja, dann all in gegangen, Geld investiert, nach Fabriken gesucht. War natürlich die Option, was machst du? Machst du es halt wie viele anderen auch, dass du halt in Fernost schaust, weil es da halt relativ günstig ist? Oder machst du halt etwas in Europa? Und für mich war einfach so auch der Punkt gekommen, ich habe viel in meinem Leben auf Achse verbracht, das heißt außer Haus, war selten sozusagen, also selten nicht, aber zumindest sehr, sehr früh das Haus verlassen, sehr, sehr spät nach Hause gekommen. Das Unternehmen war ja eine familiäre Entscheidung, warum wir das Unternehmen damals abgegeben haben, weil es halt einen Krankheitsfall in der Familie gab und wir dann gemerkt haben, okay, ja, das ist alles cool, das ist alles super, macht auch Spaß, aber ganz ehrlich, das Wichtigste im Leben ist ja dann doch irgendwie der Mensch, der dir nahe ist. Mhm. Und diesen Fehler wollte ich halt nicht nochmal begehen, dass ich viel Zeit mit etwas verbringe, was zwar irgendwie cool ist, aber am Ende des Tages, sind wir ehrlich, weil damit schneide ich mir vielleicht ins eigene, aber es sind materielle Dinge und materielle Dinge kannst du jederzeit ersetzen und Menschen kannst du nicht ersetzen. Mhm. Und deshalb war mir das jetzt wichtig, von zu Hause das zu machen. Und daher war auch das sehr, sehr naheliegend, etwas in Europa zu machen. Jetzt gar nicht mal nur aus diesem Nachhaltigkeitsgedanken oder sowas, sondern einfach auch der Einfachheit halber, damit ich nicht lange Reisen vollbringen muss, nicht auf Distanz irgendwelche Sachen dann erledigen muss. Und in Europa gesucht, Italien, Portugal gibt es und wie der Zufall es will, gibt es auch in Deutschland eine Produktionsstätte, die sitzt in Münchweiler und da lasse ich jetzt meine Schuhe produzieren. Mhm.
Du hast zwar gerade gesagt, dass es nicht unbedingt der Nachhaltigkeitsgedanke an vorderster Front war, aber keine langen Reisen sind ja auch nachhaltig. Einmal total. Für die Umwelt, aber auch für dich, also ne, als, genau. Als Mensch, weil das ist ja auch immer wieder wichtiger mit Stress Punkt. Verbunden.
So ist es.
Und wie läuft das denn dann ab? Du entwickelst so einen Schuh, dann lässt du den machen. Am Anfang, habe ich sogar gelesen, hast du das Leder von deutschen Rindern benutzt. Also es war alles quasi um die Ecke. Sie sind also jetzt nicht mehr deutsch, die Rinder, ja?
Also es gibt noch ein paar deutsche Rinder. Ich meine, das hört sich natürlich auch eklig an für Menschen, die das Tierwohl natürlich an höherer Stelle setzen als ich weiß. Und das finde ich bei dir auch immer so toll, wenn ich das mal jetzt hier vor allen Leuten sagen darf. Du bist einer der Veganerinnen, die mich sehr inspirieren in dem Sinne, das Verhalten zu ändern, weil du nicht so pushy und so aggressiv bist in deiner Aussage, wie ich oft das leider erlebe, weil du kennst das von der Schule oder als Kind. Ich meine, wenn deine Eltern dir etwas verboten haben, was hast du gemacht? Du hast genau das Gegenteil getan. Was total zwar dämlich ist, aber man das Gehirn scheint irgendwie so kontra dann zu funktionieren. Das blockt. Und deshalb bei dir gucke ich immer sehr, sehr gerne auch in deine Stories und freue mich auch jedes Mal, wenn wir uns austauschen, dass du das halt eigentlich immer sehr, sehr unterschwellig zwar transportierst, die Message, aber nicht so mit Brachialgewalt.
Also, und bei den Dankeschön. Und bei den Turnschuhen, das muss ich sagen, einfach wirklich der Ehrlichkeit halber, bei Turnschuhen bin ich auch immer an einer Schwachstelle, wo ich denke so... aber ich habe sehr, sehr zurückgeschraubt generell im Konsum, was ja auch nochmal wichtig ist, glaube ich.
Also ich meine, das sage ich als jemand, der produziert. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir anfangen, bewusst zu konsumieren, weniger zu konsumieren. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass man so wie früher halt auch sich klar macht. Also mein Vater hatte mal einen sehr, sehr schönen Spruch gemacht, wie viele Leben brauchst du, um all diese Turnschuhe zu tragen? Mhm. Und da hat er vollkommen recht. Was machen wir? Wir kaufen uns immer wieder etwas Neues, weil wir sagen, hey, jetzt ist Rot angesagt, jetzt ist Blau angesagt, jetzt ist Grün angesagt. Aber das ist alles so vergänglich, weil ich glaube, jeder kennt das von sich selber. Wenn du in den Schrank schaust, gibt es so viele Sachen, die du gar nicht trägst, weil du sie einfach nur gekauft hast, nur des Kaufens wegen oder weil andere Leute das vielleicht auch getragen haben. Und daher denke ich, weißt du was, statt, weiß ich nicht, 50 T-Shirts zu kaufen, kauf dir doch 3 Lieblings-T-Shirts. Ich habe heute jetzt gerade zwar auch ein Lieblings-T-Shirt an, aber meine Frau macht immer Witze, ich habe so Schlaf-T-Shirts. Ich habe die ungelogen seit 20 Jahren, diese T-Shirts, und die haben schon Löcher überall. Eigentlich müsste man die wegschmeißen, eigentlich. Aber wir haben uns jetzt gesagt, ganz ehrlich, bis kein einzelner Faden mehr an diesem T-Shirt dran ist, werde ich diese T-Shirts zum Schlafen tragen. Warum? Warum soll ich es neu kaufen?
Ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen.
Ja, Entschuldigung, die deutschen Kühe.
Aber lass uns doch da kurz anschließen. Also wenn dann der Schuh produziert ist von deutschen oder auch nicht deutschen Rindern, das ist ja letztlich egal, Hauptsache sie sind in der Nähe aufgewachsen. Ja. Du hast ja eine limitierte Anzahl von Turnschuhen und dann wird der veröffentlicht und das heißt in dem Business Drop.
Ja, Drop oder so. Release, genau. Also ich limitiere aus dem Grunde, weil ich denke, dass ein Überangebot auch wieder ein nicht nachhaltiger Gedanke wäre. Deshalb habe ich lieber, wie sagt man, ein kleines Küchlein in der Hand oder den kleinen Spatz in der Hand und bin aber happy, dass dieser Spatz sozusagen weitergegeben werden kann, als dann irgendwie, dass einfach zu viel produziert wird und ich dann Overstock habe, was ja dann im Prinzip wieder dazu führt, dass das irgendwie verwertet werden muss, weggeschmissen wird oder weiß der Geier was. Und ich kündige diesen Release an. Ich habe ein paar physische Läden. Ich bin großer Fan von physischem Handel eigentlich. Durch aber mein Vorgeschichte halt, dass ich näher an der Familie sein möchte, wollte ich halt keinen Laden nochmal aufmachen. Heute betrachtet habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht, weil ich glaube, zu der jetzigen Zeit ein Ladengeschäft zu haben mit Personal und allem drum und dran, das hätte mir sehr, sehr viele Kopfschmerzen bereitet. Ich verkaufe meine Schuhe auf meiner Webseite online und das ist ein, also ich kündige den Release an, ich befeuere den noch nicht mal, das ist ein Ding von einer halben Minute. Das ist schon echt, also für mich selber auch krass. Also ich bin immer noch, selbst wenn ich sicher irgendwie erfolgsverwöhnt bin, immer wieder ein Aha-Effekt, wo ich mir sage, Heidi Witzka, ich meine, wir haben 2016 habe ich angefangen, das ist jetzt 5 Jahre her und die Nachfrage, die wird nicht weniger, sondern höher. Ja.
Ich habe gestern nochmal in der Vorbereitung so einen kleinen Fragensticker bei Instagram gemacht, das läuft immer ganz gut und so, hey, habt ihr Fragen an Hickey? Und die sind alle sehr süß, weil sie alle eher sagen, Hikmet ist einer der nettesten und auch seine Brüder, die es gibt. Also erstmal Kompliment an dich von der Community und zweitens war, hey, wie komme ich denn endlich mal an so einen Schuh ran? Also eher so ein bisschen, das war natürlich alles witzig gemeint, weil offensichtlich viele Leute leer ausgehen und du wirklich mit deinem Schuh auch nochmal so einen Nerv getroffen hast, was ich total faszinierend finde. Ich habe gestern mal nachgezählt und bin auf 40 Paar Schuhe gekommen. Da war, glaube ich, noch ein Täschchen dabei. Also doch eine ganze Menge Releases in den letzten Jahren. Hast du denn jetzt schon neue Ideen? Wann gibt es den nächsten Schuh?
Also es ist so, dass natürlich, also mein Ursprungsziel war gewesen, dass einmal im Monat ein Drop, ein Release ist. Das ist nicht immer möglich. Also es gibt auch mal Durststrecken, wo es mal 2 Monate nichts gibt oder 3 Monate. Aber es gibt auch mal einen Monat, wo auf einmal dann doch 2 Sachen auf einmal kommen. Das Problem ist, es gibt immer mal Verschiebungen. Entweder hat dann ein Lieferengpass im Leder oder es gibt irgendeinen Zulieferer, der dann halt nicht richtig mitspielt oder bei mir ändert sich was, weil ich eine Kollaboration mit einem Partner mache und der dann sagt, ich würde den doch gerne schieben, weil das und das. Und aber in der Regel versuche ich so bei 12, ich sage jetzt mal maximal 15 bis 16 Releases im Jahr zu kommen, sodass der Endkunde noch die Möglichkeit hat, verschnaufen zu dürfen und nicht alle kaufen zu müssen. Leider oder zum Glück, aus welcher Perspektive man das auch eh sehen mag, sie kaufen in der Regel alle. Und für dadurch bleibt nicht so viel Möglichkeiten für Leute, die jetzt neu dazukommen. Aber auch da finde ich immer wieder Wege. Also ich versuche ein Raffle, also so eine Verlosungstaktik dann anzuwenden. Oder ich versuche die Leute zu animieren, mir zu zeigen, warum sie denn jetzt so einen Schuh bekommen sollten. Das heißt, ich bitte sie, Schuhe zu tragen, wenn sie tragen, Foto zu machen, mir das zuzusenden. Oder ganz ehrlich, es gibt oft auch Leute, die mir Mails schreiben, wo ich sage, hey, natürlich mache ich das sehr, sehr gerne, wenn du mich so nett fragst. Das soll jetzt keine Aufforderung sein, dass mir jetzt jeder eine Mail schreibt. Aber es ist natürlich immer so das Schwierige, natürlich, wenn du etwas hast, was sehr gefragt ist und wenn das Angebot einfach geringer ist als die Nachfrage, hast du natürlich das große Problem, wie verteilst du fair? Ich denke immer noch, dass sich das relativ fair verteilt, indem ich halt sage, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist online natürlich jetzt nochmal eine andere Herausforderung. Da viele Kunden da draußen kapiert haben, dass man auch mit bestimmten Sachen halt Geld verdienen kann, ob es Schuhe sind, ob es mittlerweile werden Spielkonsolen gehandelt, selbst Grafikkarten, technische Produkte, aber auch halt Schuhe. Und da werden natürlich auch technische Hilfsmittel eingesetzt, wie in der Schule Spickzettel gibt es jetzt fürs Einkaufen, gibt es Bots, also automatisierte Programme, die dafür sorgen, dass die Leute halt schneller auschecken können, also den Kauf abschließen können als jetzt der Normalsterbliche. Mhm.
Krass, das wusste ich zum Beispiel noch nicht, aber ich halte mich ja im Internet auch meistens nur für Instagram-Lustigkeiten oder halt Musiksachen auf.
Ne? Cap-Content.
Ich habe ja auch gelesen, dass deine ganze Familie mit am Start ist, was ich ja total cool finde, weil genau so bist du halt. Ne? Also so ein Berliner Familienpapa, der jetzt in Stahnsdorf wohnt. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Sitzt ihr dann alle zusammen am Tisch und dann sagen irgendwie deine Girls, nee, das sieht nicht aus, das sind aber gerade nicht die Trendfarben, Papa, da bist du voll daneben oder wie?
Ja, eigentlich ganz gut getroffen. Also es ist natürlich schon so, klar, logisch, ich bin selbstsicher, das muss ich jetzt natürlich so nach außen hin kommunizieren. Nee, ich bin ein Mensch wie jeder andere auch und ich freue mich über Feedback. Also das Schöne ist, meine große Tochter ist 20, meine jüngere Tochter ist 10. Ich bin gut jetzt mein Junior, der ist jetzt anderthalb. Ich habe im Prinzip, meine Frau ist sozusagen fast in meinem Alter. Ich habe sozusagen einmal die weibliche Seite, dreimal, die das beurteilen kann in verschiedenen Altersgenerationen. Und das Feedback hole ich mir selbstverständlich ein. Ich habe auch meine kleine Tochter Mavi hat auch schon zwei Colorways für Schuhe gemacht. Mhm. Ein cleveres Business Girl auch, die dann gleich gefragt hat, was habe ich denn davon? Was kriege ich dafür? Was ist meine Bezahlung? Und ja, meine Frau hat auch schon Colorway gemacht und arbeitet auch schon wieder an einem Colorway, hilft natürlich unheimlich viel mit. Und ich denke auch, dass das wichtig ist, dass man halt in der Familie auch klar macht, dass das erstens die Kinder wissen, was man arbeitet und nicht dieses, was machst du eigentlich? Das ist immer dieses große Fragezeichen, was macht denn der Papa da oben im Dachgeschoss am Rechner immer? Und auf der anderen Seite, dass sie halt auch sehen, dass das halt möglich ist, auch Dinge zu vollziehen, die vielleicht andere Leute als unrealistisch ansehen. Also ich meine, ich persönlich habe es als unrealistisch angesehen, eine eigene Schuhmarke aufzumachen. Mhm. Und wenn ich jetzt mit so einem Beispiel rangehe und meinen Kindern sage, hey, versuch's erst gar nicht, mach das nicht, das ist nicht möglich, dann wäre ich ein schlechtes Vorbild. Und so sehen sie auch, dass man wirklich einfach mit einer guten Idee, mit der Leidenschaft und der Energie, sie sehen natürlich auch, dass ich viel arbeite, sie wissen, dass man nichts geschenkt bekommt im Leben, aber sie sehen, dass man halt, wenn man da halt all in eingeht, dass es halt klappen kann. Sie haben auch natürlich bei mir auch schon Failures gesehen, also sie haben auch schon gesehen, dass ich mit einigen Sachen auch nicht erfolgreich war. Und das ist auch wichtig, dass man sieht, dass es im Leben halt auch Rückschläge gibt. Und ich hoffe, dass das eine gute Erziehung in dem Sinne ist, dass es denen vielleicht auf dem Weg dann auch sehr hilfreich ist später. Aber das weißt du halt nie.
Ich werde jetzt so ein bisschen mit Zahlen um mich schmeißen, weil ich gerne in der Ursuppe ein bisschen fischen gehen möchte. Also ja, die eine Zahl, die bei dir aufpoppt, ist 30 Jahre quasi im Sneaker-Business. Wenn man an die Soulbox denkt, die 2002 eröffnet wurde, dann sind es fast 20 Jahre. Und jetzt kommen wir hier, Electronic Beats, wir sind auch 20 Jahre. Also gibt's schon eine Menge Geschichten zu erzählen. Das ist ja auch ein Grund, warum wir zusammenkommen, weil du halt irgendwie Teil der Berliner Geschichte bist, Teil der eigentlich der deutschen Sneaker-Geschichte. Was heißt Berliner Geschichte? Teil der deutschen Sneaker-Geschichte und sogar auch weltweit. Also definitiv ein Thema für uns, die wir ja auch an modischen Themen dran sind. Und Schuhe, also Sneaker gehören halt einfach in den Club, finde ich. Ne? Da gehören keine Stilettos oder so hin. Also passt das doch ganz doll wie die Faust aufs Auge. Und ich weiß noch, das war das erste Mal, als wir so beruflich zusammen zu tun hatten, nämlich hab ich einen Fernsehbeitrag gemacht und da hast du mir so das erste Mal ins Mikrofon erzählt, wie das damals war in West-Berlin. Also du hast ja gesagt, du bist in Charlottenburg groß geworden und ich sag nur Stichwort GI, weil von dieser Geschichte war ich total begeistert. Bitte erzähl es doch unseren HörerInnen, was damals so Sache war bei dir und den Turnschuhen.
Wir wissen ja alle, dass Berlin geteilt war. Wir haben im Prinzip Ost-Berlin und dann halt im Westen in drei Teile geteilt, Franzosen, Engländer und die Amis. Und Amis in Zehlendorf um die Kläallee, Onkel Toms Hütte, ist ja deren Einkaufsgeschichte gewesen, PX am Truman Plaza. Und wir als Kiddies haben natürlich versucht, mit 15, 16 an die Schuhe ranzukommen. In Deutschland gab es halt größtenteils nur weiße Turnschuhe. Hatte ja einen Sinn, das waren halt meistens wirklich Sportschuhe. Also sie wurden ja nicht zweckentfremdet für die Straße, wie wir es heute sehen. Und es war natürlich sehr, sehr langweilig und Amerikaner waren natürlich durch ihre Schulsportarten, durch ihre Teamsportarten wie Basketball und was es da so alles gibt, hatten ja auch schon Teamfarben. Das heißt, da gab es dann nicht nur weiße Schuhe, sondern es gab es dann halt in wirklich allen möglichen erdenklichen Farbkombinationen. Nur sind wir in Deutschland natürlich nicht rangekommen an diese Produkte. Aber in Berlin hatten wir diesen Sonderstatus. Ich glaube, Frankfurter hatten den Sonderstatus natürlich auch. Da, wo die Alliierten stationiert waren, gab es die Möglichkeit für die Alliierten, einkaufen zu gehen, damit sie halt sich ein bisschen heimisch fühlen im fremden Land. Und das haben wir versucht auszunutzen. Ich denke, die Geschichte, darauf willst du hinaus.
Genau.
Also wir haben Freundschaften auf dem Basketballplatz geknüpft, haben dann den Jungs Geld in die Hand gedrückt und haben gesagt, hier habt ihr ein paar US-Dollar. Übrigens, US-Dollar zu bekommen hieß, du musstest erstmal in eine Wechselstube laufen, deine D-Mark einwechseln in US-Dollar, dann dahin. Also PayPal gab es noch nicht und andere digitale, Apple Pay gab es auch noch nicht. Und dann hast du halt gehofft, dass die dann halt auch wieder rausgekommen sind und dir was mitgebracht haben. Ob es Kaugummis waren, Bubblicious oder halt Schuhe oder Klamotten. Und das war schon ziemlich cool. Es gab sogar Leute, die irgendwann angefangen haben, die ID zu faken und dann mit einer Fake-ID rein. Ich kann mich noch an einen Kumpel erinnern, der dann auch hops genommen wurde deshalb. Also ja, was man nicht alles getan hat für Turnschuhe.
Das ist ja schon total cool. Also ja, du hast gesagt, es gab nur diese weißen Turnschuhe, weiße Sohle für die Turnhalle meistens, ne? Das hat ja auch alles einen Sinn gehabt. Woher wusstest du oder du und deine Kumpels, was ihr da eigentlich verpasst? Also was das alles Unfassbares auf dem Markt gibt?
Ja, das war die Zeit, wo im Prinzip, also es gibt ja auch den Song Video Killed the Radio Star. Es war genau die Zeit, wo im Prinzip dass vom Radio alles ins Bewegtbild übertragen wurde. Das heißt, wir haben die ersten Leute, die Kabelfernsehen hatten Zugriff auf MTV, Music Television. Das war, oder ja, ich sag jetzt war, es war halt ein Musiksender, der auch wirklich Musik gespielt hat. Danach war es ja irgendwas mit ganz vielen anderen Formaten. Und dann hast du halt die Musikvideos gesehen zu den ganzen Songs, die du im Radio gehört hast und super cool fandest. Hast du jetzt Bilder gesehen? Du hast gesehen, wie diese Typen aussahen. Also ich bin ein großer Fan von Black Music und Hip-Hop-Music immer noch. Und das war halt im Prinzip so etwas gewesen, was natürlich cool war, wenn du dann siehst, hey, Beastie Boys oder Run-DMC, EPMD und Public Enemy, wie sie alle heißen, und dann die coolen Schuhe zu sehen. Aber dann zu wissen, du kriegst die gar nicht, musstest du natürlich dann schauen, wie du da rankommst. Schüleraustausch, also wir hatten ja ein paar Jungs dann in der auf dem Gymnasium, die dann halt für ein Jahr nach Amiland sind. Das habe ich genau wieder Wechselstube, D-Mark in Dollar gewechselt, in einem Briefumschlag, mit einem Briefumschlag dann verschickt. Also es hat dann 1-2 Wochen gedauert oder 3 Wochen, bis das Geld überhaupt bei ihm war. Du hast auch kein Instant-Feedback bekommen, ob das Geld jemals angekommen ist. Irgendwann nach 3-4 Wochen kam ein Brief zurück, hey, Geld ist angekommen, ich kaufe dir deine Schuhe. Und nach 2-3 Monaten kamen dann irgendwann mal deine Schuhe, weil er dann irgendwann mal nach Berlin zurückgekommen ist, um seine Eltern zu besuchen. Also es war Online-Shopping in den, weiß ich nicht, End-80ern, Anfang 90ern.
Ja, ich finde das total spannend, also welche Umstände ihr quasi auf euch genommen habt, um an irgendwie freshes Design, an was anderes heranzukommen, um ein bisschen rauszustechen, was ja heutzutage, ob der Globalisierung und mit Internet und so weiter ja gar nicht mehr möglich ist, wirklich eine gewisse Individualität zu haben. Authentizität, hast du nicht gesehen, jeder möchte wirklich authentisch sein und individuell sein, aber letztlich sind wir alle nur ein Abziehbild voneinander. Das also geht irgendwie auch gar nicht mehr anders. Das ist jetzt gar keine Kritik, sondern einfach nur Feststellung, wie sich die Zeit entwickelt hat. Wie hast du denn eigentlich das Geld aufbringen können für Sneaker? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es ja, also ich meine, okay, in Amerika war alles immer ein bisschen billiger, aber an der Wechselstube war es ja nicht so billig. Ja. Die haben ja da ordentlich Gebühren draufgeschlagen.
Also ich habe mir relativ früh angefangen. Ich habe mit 10 Jahren oder 11 Jahren angefangen zu jobben. Also ich komme aus einem gutbürgerlichen Arbeiterhaushalt. Also meine Eltern haben zu Höchstzeiten auch 3 Jobs am Tag gemacht, um uns zu ernähren und damit es uns an nichts fehlt. Trotz alledem natürlich als Jugendlicher in der Pubertät hast du immer das Gefühl, dass dir was fehlt, weil du halt dich vergleichst. Du fängst an, deine Komplexe zu kompensieren, indem du versuchst, dich mit Markenprodukten oder sonst irgendwas zu schmücken. Und das hat mir natürlich schon gefehlt, aber das war halt etwas, was meine Eltern mir natürlich nicht bereitstellen konnten. Aber es war auch der Zeit geschuldet, also nicht nur jetzt den finanziellen Mitteln, aber auch damals war es halt auch nicht üblich, dass man in diesem Saus und Braus lebt, den man heute lebt. Und ich habe dann auch sehr früh angefangen zu jobben. Ich habe mit 10 Jahren angefangen, Zettel zu verteilen. Ich habe irgendwann mit 13 in einem Laden gejobbt. Also es war alles so semi-koscher, wenn man das so sagen darf. Und irgendwann dann aber halt auch dann richtige Jobs gemacht. Marktforschung. In einem Eisladen Häagen-Dazs habe ich 10 Jahre sogar neben meinem Studium gejobbt und in einem Sneakerladen bei Niklas, Mad Flavor, in der Krumme Straße gearbeitet. Und also ich habe ziemlich viele Jobs gemacht und dieses Geld halt nicht auf den Kopf gehauen. Also ich war immer so der Fan von, ich verhau das nicht irgendwie jetzt mit Suff und sonst irgendwas auf den Kopf, sondern ich spare das Geld und habe mir damit Klamotten gekauft, relativ früh auch in der Schule dann gemerkt, oh krass, also ich kaufe mir Sachen, ich trage die Sachen, ich werde angesprochen und die Leute fragen, wo hast du das her? Und wollen es mir sogar vom Körper wegkaufen und sagen, hey, ich zahle dir, weiß ich nicht, 200 D-Mark für die Schuhe oder ich zahle dir 300 D-Mark für den Pulli. Und habe dann ziemlich schnell realisiert, okay, ey Hickman, eigentlich eine ganz geile Idee. Ich kaufe die Sachen, trage sie, mache sozusagen das, was heute auf Instagram ja auch gemacht wird. Ich flexe und poste sozusagen. Das war mein Posten, war sozusagen der Walk in der Schule. Und nachdem ich meinen Spaß dran hatte, verkaufe ich es weiter ohne Verlust, ab und dann sogar mit einem guten Gewinn drauf und kaufe mir wieder was Neues. Und so hat sich das entwickelt. Ich sehe das immer als Schachbrettmuster. Also aus einem habe ich zwei gemacht, aus zwei vier, aus vier acht und so weiter.
Ja, das ist ganz schön, dass du das erzählst, dass du quasi geflext hast und dann das Ganze weiterverkauft. Ich habe das später, also ich habe mir so ein paar Notizen gemacht für unser Gespräch und eins dabei ist halt der Tastemaker. Also, weil ich glaube auch wieder die Boomer ganz oft, das sind auch viele gemeinsame Freunde, Bekannte von uns, die auch gern Turnschuhe tragen und auch immer wirklich on fleek aussehen, immer noch, die sich über InfluencerInnen lustig machen. Und ich mir denke so, Moment da mal, der eine oder andere von euch war auch eine Art Influencer. Damals hieß es halt Tastemaker und ihr habt halt Schuhe von Nike und Co. bekommen, um halt genau das zu bewirken, was Leute jetzt auf Instagram und Co. machen. Nämlich so die anderen anfixen, dass sie das auch haben wollen. Also warst du eigentlich schon, ja, du warst quasi der allererste Influencer in diesem Land.
Ja, wenn du das so sehen magst, das wäre ein neuer Titel für mich auf jeden Fall. Hikmet, der allererste Influencer. Also im Sneaker-Bereich könnte man das vielleicht so sehen, dass ich einer der Influencer war, da hast du vollkommen recht. Ja, und du hast, also die Analogie stimmt. Also ich meine, im Prinzip haben wir nichts anderes gemacht. Wir haben sozusagen Styles nach vorne getragen. Wir waren einer der Ersten gewesen. Das haben vielleicht nicht alle am ersten Moment dann realisiert. Aber es gab sehr, sehr viele Follow-ups, die dann gesagt haben, ah, guck mal, das trägt der auch. Kaufe ich mir auch.
Ja,
und
ja, klar.
Anders ist es heute auch nicht.
Genau. Du bist ja irgendwie zu einem der wichtigsten Player der Szene geworden. Das kann man so sagen, denn es gibt halt eine verrückte Sneakerfrau aus Australien, die du auch kennengelernt hast, die mich ja explizit erstens zu dir geschickt hat und zweitens dann irgendwann auch selbst angekommen ist und aufgeregt war, in die Soulbox zu gehen. Das heißt, die Message hat sich auf der ganzen Welt verbreitet, dass die Soulbox eine der wichtigsten Sneakerläden auf der ganzen Welt ist. Das ist totaler Wahnsinn. Bevor es soweit kam, da warst du sogar studieren. Das wusste ich nicht mal, bis ich darüber gelesen habe. Also, was ist denn daraus geworden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich war, ich habe in Informatik ein Vordiplom gemacht und habe dann irgendwann geswitcht. Also mir haben ja immer alle gesagt, Studienzeit ist die geilste Zeit, da machst du voll Party, voll cool. Also nichts gegen die TU Berlin, also das war aber nicht so partymäßig, insbesondere nicht im Bereich technische Informatik. Das war, glaube ich, nicht so die Party-Boys. Und habe dann irgendwann zu BWL geswitcht, weil ich mir gedacht habe, ach, das ist vielleicht noch cooler. Da hätte ich wahrscheinlich zur HU oder FU gehen müssen. Es war halt relativ cool, aber es war halt auch nicht mehr als relativ cool. Ich habe auch da das Vordiplom gemacht. Irgendwann, ich glaube so nach, ich möchte nicht lügen, nach 10 Jahren oder so, das meinte meine Frau, sag mal, willst du jetzt weiter immer noch die Studiengebühren zahlen? Bist du dir sicher, dass du das irgendwann zu Ende machen willst? Ich war wirklich echt bis, also gut, jetzt ist schon eine Weile her, aber ich war wirklich noch 10 Jahre nach dem Vordiplom, glaube ich, ich weiß nicht mehr wie lange, also richtig so unheimlich lange noch drin, habe dann auch immer fleißig noch bezahlt, dieses Jahresticket BVG und die Studiengebühr. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich glaube, jetzt läuft eh alles und ich glaube, für mich war es halt wichtig, ich wollte das immer beenden. Ich bin jemand, der, wenn er was anfängt, möchte das beenden. Das war halt so ein Prinzip in mir drin. Who knows, wer weiß, vielleicht mache ich doch nochmal mit 50, fange ich doch nochmal an, das Ding zu Ende bringen.
Letztlich ist es, glaube ich, egal, was ja auch, also ich finde das immer ganz schön, wenn man irgendwie Menschen weitergeben kann. Man kann natürlich Abschlüsse machen und die sind teilweise auch super wichtig. Wenn man aber wirklich irgendwie für etwas brennt, dann kann man das auch ohne schaffen. Also bloß, weil man studiert hat, heißt das nicht, dass man wahnsinnig intelligent, schlau oder besonders gut in der Sache ist. Das kann halt auch anders funktionieren. Und das sage ich jetzt auch ein bisschen als Plädoyer für Quereinsteiger im Journalismus zum Beispiel.
Voll, voll, total. Ich glaube, das wird auch sehr, sehr gesellschaftlich überbewertet. Ich bin ja auch ein großer Freund von, dass ich denke, dass das auch eine Schule ganz anders aussehen müsste. Oder die schulische Ausbildung. Ich sehe es auch in der Uni so. Ich glaube, ich maße an, jemand mit einem normalen Grips schafft es eigentlich alles zu erreichen im Leben. Das größte Problem ist halt nur, dass dieser Rahmen immer so festgezurrt wird und viele sich nicht trauen, aus dieser Komfortzone rauszukommen und über diese Linie zu springen und zu sagen, ist mir egal, was du jetzt denkst, dass als Frau kann kein Mechaniker werden, ja, oder Mechanikerin werden oder Frau darf nicht Pilotin werden oder sonst. Wenn man sich frei macht von all diesen Dingen und auch als Typ, warum sollst du als Südländer nicht auch Politiker werden können oder vielleicht irgendwann mal der Bundeskanzler von Deutschland werden? Ich glaube, wir müssen uns einfach versuchen, mehr auf die Sozialkompetenz eines Menschen und auf die Wissbegierigkeit oder diesen Willen, etwas zu erreichen, darauf achten, statt darauf zu achten, ob er ein tolles Diplom hat. Ich habe ganz, ganz viele in meiner Industrie kennengelernt, wo ich mir sage, auch schön, dass du das studiert hast, aber ganz ehrlich, du bist leider sehr, sehr, sehr weit von dem entfernt, was wir hier tun. Mhm. Und also gibt natürlich, das darf man nicht pauschalisieren, natürlich gibt es auch ganz tolle studierte Menschen, die das halt super hinkriegen. Aber wie du sagst, es soll ein Plädoyer für die Leute sein, die sich nicht trauen, etwas zu machen, weil sie denken, dass sie unterqualifiziert wären. Und das ist Schwachsinn.
Ja, das ist auch krass, weil wir da beide auch wieder eine Ähnlichkeit haben. Wir sind beide aus so einer Arbeiterfamilie, waren vielleicht so die Ersten, die studieren konnten und haben es dann wirklich mit Pauken und Trompeten abgebrochen und sind dann unseren Weg gegangen. Also das ist ja auch oft, glaube ich, so eine Sozialisierung zu Hause, dann wollen die Eltern auch, dass man vielleicht noch ein besseres Leben hat, ne? Und deswegen muss das Studium sein. Aber diese Sachen, genau, die sind ja alle nicht mehr gültig, weil also gerade AkademikerInnen, denen geht es ja teilweise schlechter als ja, so guten ArbeiterInnen, so, ne? Also es ist ja
voll. So. Also ich kann meinen Kindern nur sagen, macht, oder auch Leuten, die jetzt zuhören, wenn du etwas in der Hand haben willst, mach dir eine Ausbildung. Wenn du jetzt von der Schule runterkommst, mach erstmal eine Ausbildung, damit du sozusagen diesen seelischen Frieden vielleicht für dich hast, dass du weißt, du hast was in der Hand, damit du dich ein bisschen entspannt fühlst. Ich glaube, viele kommen ja dann in diese Existenzängste oder in diese Existenznachdenkphase, wenn sie merken, sie sind, weiß nicht, 30 und haben nichts in der Hand. Daher von mir ein Tipp, wenn du 10. abgehst, 12. abgehst, mach erstmal eine Ausbildung, damit du halt etwas in der Hand hast, dass du 2, 2,5 Jahre zumindest irgendwie was, wo du danach entspannter an dein Leben rangehen kannst und sagen kannst, weißt du was, ich mache jetzt dies und das, ich will jetzt reisen, ich will jetzt dies machen, das machen. Und lass dich nicht bremsen, mach es einfach. Ganz ehrlich, was kann denn passieren? Du kannst scheitern. Mhm. So what? Ein Kind, wenn es lernt zu laufen, fällt auch oft hin und muss dann halt auch lernen, wieder aufzustehen, sich den Staub abzuklopfen und dann halt wieder weiterzumachen. Und ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig für Menschen da draußen zu wissen, glaubt mir, jeder Typ da draußen, jede Frau da draußen, die Erfolg hat, hat in ihrem Leben auch schon echt Mist fressen müssen und ist auch oft im Leben hingefallen. Nur, warum sollen sie das erzählen? Mhm. Das ist halt natürlich etwas, die Menschen wollen ja nur die Glossy World sehen. Die Leute wollen ja das Instagram sehen. Die wollen ja nur die heile Welt sehen. Wie es bei uns jetzt das Dachgeschoss, du siehst ja, sieht echt alles super aus. Mhm. Aber wenn du jetzt aus dem Kamerawinkel rausgehst, da liegen auch ein paar Klamotten in der Gegend rum. Und das wollen wir halt nach außen nicht repräsentieren. Aber ich habe damit gar kein Problem, den Leuten immer wieder zu sagen, es ist vollkommen in Ordnung und auch unheimlich wichtig, dass du halt auch scheiterst mal im Leben, damit du weißt, wie du daraus stärker rausgehen kannst.
Würdest du, also zurück zu dir und so ein bisschen Ende der 90er, würdest du deinen allerersten Sneakerladen als Scheitern betrachten? Das war so in Berlin-Mitte, da war das auch noch ganz schön ruppig da. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Das war sehr unsaniert. Das war so die Zeit, wo die Clubs quasi in irgendwelchen Löchern sich angesiedelt haben, wo Bars einfach hier und da aufgemacht wurden, weil es möglich war, sich diese Räume zu nehmen. Es war immer, trotzdem die Wende fast 10 Jahre her war, waren immer noch viele Flächen nicht also geregelt im Sinne von, da gab es noch keine Besitzer, die sich gemeldet haben oder ja, also dieser typische Raum, der frei war. Also Berlin-Mitte war quasi noch ein kleines Dreckloch. Dennoch sehr, sehr hip. Also gerade weil es so war, sind ja die ganzen KünstlerInnen angestrapst, die Modeleute, die sich dort breit gemacht haben. Das war eine total coole Zeit, weil es halt sehr viel zu sehen gab und sehr viel Inspiration gab. Und da hast du dich also mit einem kleinen Sneakerladen niedergesetzt, wo es Vintage-Schuhe gab.
Genau, genau. Also der Ursprung war im Prinzip gewesen, dass wir original alte Schuhe gesourced haben, also so gekauft haben auf der ganzen Welt, insbesondere aber auch in Deutschland. Also es gab ja sehr, sehr viele alteingesessene Familien, Sportfachgeschäfte, so hießen die Dinger, die Sneakerbuden hießen Sportfachgeschäfte. Mhm. Und da haben wir dann halt Sachen gekauft aus den 60ern, aus den 70ern, aus den 80ern, original alte Schuhe. Problem ist, ich glaube, wir waren mit dem Konzept einfach zu früh. Also das war halt etwas gewesen, was die Leute nicht verstanden haben. Wie du sagst, Mitte war damals, außer Monsieur Wong, gab es nichts in der alten Schönhauser Straße. Mhm. Und wie du sagst, das war die Zeit, die Berlin eigentlich so berühmt gemacht hat weltweit. Also da ist ja so viel entstanden, so viel Unorthodoxes. Das heißt, da wurden auch Wohnungen zu Bars umfunktioniert. Dann wurden, wie du auch sagst, Drecklöcher zu den geilsten Clubs der Welt gemacht. Und genauso war es halt mit dem Konzept. Die Idee war super. Ich denke, wenn ich heute dieses Konzept bringen würde, würde das hervorragend funktionieren. Das war halt einfach der Zeit voraus gewesen. Das hat nicht funktioniert. In anderen Ländern, Japan, England und USA, war das halt schon ein sehr, sehr gefragtes Thema, was wir da gemacht haben. Wir haben auch, am Ende habe ich dann alles genommen, en bloc halt auch in andere Länder verkauft und dann das neue Konzept Soulbox aufgemacht. Der Laden vorher hieß Trainer. Mhm. Und das war halt wirklich ein Vintage-Store. Die Leute dachten, wir verkaufen da Second-Hand-Botten. Mhm. Da kamen auch Agencies vorbei, die dann halt große Marken betreuen, haben dann bei uns die original alten Schuhe gekauft, um sie dann im Made in Fernost als Retro rauszubringen, was die Leute dann verstanden haben. Das ist das Lustigste. Die haben halt 200 Euro dann ausgegeben für den Schuh, der Made in Fernost ist, aber haben bei mir im Laden nicht das Original für 100 Euro gekauft. Mhm. Aber gut.
Du hast dann 2002 die Soulbox gegründet und du hast es mit deinen Brüdern gegründet, den Laden.
Genau, also Soulbox habe ich mit meinem älteren Bruder später gemacht. Mein jüngerer Bruder kam dann irgendwann dazu, der hat eine Ausbildung bei uns
gemacht. Ach cool.
Ich wurde dann, das Lustige, ich habe selber nie eine Ausbildung gehabt, habe selber mein Studium noch nicht fertig gehabt und habe trotzdem es geschafft, bei der IHK einen Ausbilderschein zu bekommen. Um meinen eigenen Bruder dann auszubilden. Und das war dann komplett auch wieder ein Family-Business.
Ab wann würdest du sagen, dass es so eine richtige Sneaker-Szene in Deutschland gab?
Ach, die gab es auch schon als der Laden, also eigentlich schon in den 80ern gab es schon die Sneaker-Leute. Mhm. Also früher fing das an mit den ganzen Importen, also so Läden, die wie Matt Flavor an Niklas Beckert, einer aus der Graffiti- und Hip-Hop-Szene, der dann irgendwann angefangen hat, aus USA Importe einzuführen. Um sozusagen das, was ich als Endkunde gemacht habe, im PX oder sowas einzukaufen oder zu reisen und mir selber Schuhe mitzubringen, hat er dann einen professionellen Rahmen gemacht. Aber so dieses Richtige ist wirklich eher, würde ich dann auch sagen, so mit dieser Soulbox-Entstehung entstanden in Deutschland, sodass dieses im weltweiten Vergleich diese Sneaker-Kultur dann richtig entstanden ist. Das heißt, dass Leute limitierte Editionen nachfragen, dass es Releases gibt, dass die Leute halt anstehen für ein Release, dass die Leute auch Resell zahlen, also mehr zahlen für ein Produkt. Das ist so Anfang 2000er dann entstanden, also vor gut 20 Jahren.
Du hast ja selbst auch Schuhe vertrieben, die es in Deutschland nicht gab, was ja die Marken so ein bisschen, ich wollte jetzt sagen zerknirscht, aber es war eher vielleicht eine Wut dabei hinterlassen hat. Was war da genau und was ist daraus geworden dann?
Yes, also mit dem ersten Soulbox-Laden in der Oderberger Straße war es ja so gewesen, dass wir keinen offiziellen Account hatten, also kein Kundenkonto, wenn man es dann so sagt, bei den Brands. Und was wir gemacht haben, ist Schuhe zu importieren. Also ich habe dann aus den USA, aus Japan, aus UK mir Schuhe besorgt, die es für den deutschsprachigen Raum nicht gab. Und damit hast du dann theoretisch gegen europäisches Gesetz verstoßen, weil ich in deren Vertriebspolitik und Vertriebsstruktur eingegriffen habe, weil ich ja Produkte im Markt hatte. Jetzt stell dir vor, wir waren relativ erfolgreich in kurzer Zeit, sehr, sehr viel in der Presse. Und dann gibt es natürlich viele andere alteingesessene Geschäfte, die dann sagen, hey, warum hat denn der Laden da in der Oderberger Straße die kleine Butze dann auf einmal so einen Andrang und warum kriegt er denn solche tollen Produkte? Und dann hat natürlich Sportartikelhersteller X das Problem, dem Kunden zu erklären, dass ich die sozusagen mir selber importiert habe. Und dadurch kam die dann irgendwann mal auf die Matte. Es gab auch indirekte Drohungen in dem Sinne, indem sie gesagt haben, Herr Suge, zwei Möglichkeiten. Wir arbeiten eng zusammen. Oder die andere Möglichkeit ist, sie hören von unseren Anwälten. Klein Hickmet hat sich gedacht, okay, wir arbeiten zusammen. Und das hat prima geklappt. Also es war jetzt auch nicht so gewesen, dass das jetzt so eine Geißelung war, sondern es war wirklich so, ich habe natürlich dann auch meine Forderungen stellen können, indem ich gesagt habe, ich würde dann aber auch gerne genauso einen Zugriff auf Exklusiv haben. Es war halt die Entstehungsgeschichte. Es gab bei den ganzen Brands noch gar keine richtigen Abteilungen, die sowas betreuen. Das war früher noch von externen Agenturen gemacht. Adidas jetzt als Beispiel, Heberlein Maurer, die dann Friends and Family hieß das früher bei Adidas. Und das ist ja jetzt sozusagen erst so groß geworden, nachdem sie alle gemerkt haben, dass das auch ein immenser Business-Zweig sein kann.
Ach, da siehst du, da hast du also quasi, du hast dieses ganze Tonschuh-Versaute angetrieben.
Ja, die Geister, die ich rief, natürlich, also ich bin jetzt nicht der Einzige zum Glück, also ihr könnt mich nicht blamen dafür, dass ich jetzt alles verkackt habe, aber ich bin mitunter auch ein Teil davon. Ja, wenn man natürlich immer sein Gesicht oder seine Stimme in die Kamera oder ins Radio oder ins Mikrofon hält und dann immer wieder sagt, dass man einen Schuh für 100 Euro kaufen kann und danach für viel Geld weiterverkaufen kann, dann ist es natürlich ein Eigentor, was natürlich Leute dazu motiviert, das dann halt auch wirklich zu machen.
Was lustigerweise immer, obwohl du sagst es selbst und das sieht man ja auch, die Sneaker-Szene ist viel, viel diverser geworden. Ich sag extra divers, um nicht männlich und weiblich zu sagen, sondern ich möchte das wirklich so wholesome nennen. Aber kleine Füße, Resell funktioniert leider nicht so gut. Ich glaube, weil dann doch die weiblich gelesenen Menschen mit kleinen Füßen, die sind da nicht so wie die Boys. Ist einfach so.
Das, wenn man das jetzt geschlechtsspezifisch sieht, hast du recht. Der Vorteil ist, das ist jetzt pauschalisiert, Entschuldigung an alle asiatischen Menschen da draußen, in der Regel haben aber asiatische Menschen kleinere Füße. Dadurch gehen die Kleingrößen lustigerweise wirklich hoch oft. Also gerade so Größen wie eine US 6,5, also eine 39,
ja, okay, 40. Okay, da bin ich raus. Vergiss es. Okay.
Okay, was hast du denn für eine Schuhgröße?
Ich habe eine 38,5. Also da kannst du, also ich bleibe auf meinem Zeug sitzen und ich verscherbe es einfach an die Freundinnen günstig weiter.
Ich glaube, das ist der beste Punkt ist generell. Also ich finde es ja toll, dass man halt Schuhe auch weitergibt, dass die halt nicht weggeschmissen werden oder dass man sie bedürftigen Menschen zum Beispiel gibt. Damit meine ich jetzt aber nicht runtergelatschte Sachen, sondern halt wirklich Sachen, jeder hat im Schrank Schuhe, wo er weiß, ganz ehrlich, ich habe die dreimal getragen und die stehen da nur rum. Also jeder, der das machen möchte, sollte einfach mal in seiner örtlichen Mission mal vorbeischauen, absolut, also Bahnhofsmission zum Beispiel, dass man Obdachlosen vielleicht das zukommen lässt oder bedürftigen Menschen generell, die das, was für uns selbstverständlich ist, dass wir mehr als 2-3 Paar Schuhe haben, ist nicht für jeden selbstverständlich. Das heißt, daher nochmal bitte nicht wegwerfen, zumindest wenn es Schuhe sind, die man noch tragen kann und die dann halt gerne weitergeben.
Es gibt ja auch einfach ganz viele Familien, die Kids haben, die gerne Turnschuhe hätten.
Auch.
Also und voll, sich das nicht leisten können, das wäre zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit, um da einen guten Austausch stattfinden zu lassen. Was mir aufgefallen ist, auch in den letzten Jahren, wo man merkt, dass, also was es für einen Überdruck an Turnschuhen gibt, ich gehe oft auf den Flohmarkt und, also wenn das möglich ist, und die Anzahl an Sneakern, die da jetzt verkauft wird, das ist unfassbar. Also und da sind das halt, also wirklich, da sind auch so Sachen dabei, wo ich denke, meine Güte, was hätte ich da früher für gegeben?
Ja, die Menschen haben ja natürlich dann auch ihre Entwicklung gemacht. Ne? Ich meine, gerade auf dem Flohmarkt, gerade Prenzlauer Berg, Mitte, Kreuzberg, das sind ja alles Menschen, die, wie wir auch, dick Party gemacht haben, dick dieses Leben geführt haben und irgendwann dann halt sesshaft wurden, Familie gegründet haben und gemerkt haben, okay, Prioritäten haben sich geändert. Okay, die Turnschuhe kaufe ich zwar immer noch, aber es müssen dann eher wirklich funktionale Turnschuhe sein, weil das halt wichtig ist, wenn ich mit den Kids draußen bin, sollten die vielleicht noch irgendwie so eine Schutzmembran haben, damit sie nicht nass werden oder so. Und da kommen natürlich sehr, sehr viele Schuhe jetzt auf den Markt von Leuten, die das halt einfach nicht mehr leben. Also ich bin jetzt 48 geworden, ich lebe das immer noch und früher, wenn man jetzt gedacht hätte, jemand mit 50 mit Turnschuhen, dann hat man gesagt, der Typ muss doch ultra in einer Midlife-Crisis sein oder das ist doch schon viel zu alt für sowas. Da bin ich ganz happy, dass das so sich geändert hat. Ich glaube, das heutige 50 ist wahrscheinlich jetzt so die 35, 40 von damals oder umgekehrt von heute.
Du hast ja 2013 die Soulbox verkauft an Snipes, weil Baba krank war.
Ja, genau.
Und das zweite Kind kam, ne? Oder war schon gerade da?
Ja, genau. Nee, zur gleichen Zeit alles passiert. Genau, es waren sehr viele familiäre Punkte, die halt, da bin ich wirklich an einem Punkt angelangt, das muss man sich jetzt so vorstellen. Ich habe wirklich da gesessen und habe gesagt, ganz ehrlich, was machst du hier? Du verkaufst jetzt Schuhe und anstatt dich um deine Familie zu kümmern, es war halt alles nicht mehr vereinbart. Das war halt wirklich ein Punkt, wo ich harten Cut gemacht habe. Also ich hätte auch komplett die Bude auch zugemacht. Jetzt kann ich es ja sagen, nachdem ich es verkauft habe. Das war schon, natürlich kamen dann auch oft die Fragen, hey, das ist doch dein Baby, wie kannst du das nur? Und für mich ist halt, das war halt nie ein Baby, sondern es war halt, ich bin jetzt mal vielleicht so, es war halt mein Partner, meine Partnerin, wo ich halt gemerkt habe, okay, es geht nicht mehr. Also wir verstehen uns gut, aber es gibt wichtige Dinge im Leben oder der Lebenswandel ist dann doch stärker gewesen, dass ich gesagt habe, ich trenne mich jetzt von meinem Partner, von meiner Partnerin.
War das vielleicht aber auch doch ein bisschen so das Internet, was einem ganz schön in die, also so ein bisschen reingefunkt hat ins gute Business, wie es damals war?
Ach, ich war recht, also wir hatten eine Durststrecke irgendwann mal. Wir hatten so um die 2009 rum oder 2008, ich weiß nicht mehr genau, aber es war halt die Zeit, wo auch die Bankenkrisen waren in Deutschland oder weltweit sogar. Und da saß das Geld halt nicht mehr locker bei den meisten Menschen. Und das hat man schon gespürt. Und das hat uns auch auf jeden Fall einen ordentlichen Dämpfer gegeben, aber als wir es verkauft haben, war gerade so der Umschwung, wo nochmal richtig das exponentiell sozusagen von den Umsätzen auch explodiert ist. Also wir haben zur richtigen Zeit eigentlich auch verkauft aus meiner Sicht. Sicher, man hätte es noch ein paar Jahre halten können, um dann noch mehr Geld zu erzielen, aber das ist halt etwas, was, wenn du in einer Position bist, wo du deine Prioritäten im Leben komplett änderst und eine Erziehung genossen hast, wo du dich frei machst von monetärem, war mir das Geld ehrlich gesagt nicht wichtig. Also mir war es wirklich in dem Punkt wichtig, frei zu sein, um einfach für Menschen, die mir wichtig sind, da zu sein. Das war mir wichtiger als jetzt das Geld. Sicher, im Nachhinein werden sich viele Leute sagen, hey, Geld ist wichtig. Also ich kann immer wieder sagen, ich bin jetzt 48, habe in meinem Leben mir alles irgendwie gönnen dürfen, was ich mir gönnen möchte. Aber ganz ehrlich, das macht einen nicht glücklicher. Also glücklich macht wirklich das, was wirklich nicht mit Geld kaufbar ist und daher kann ich immer nur sagen, immer mal wieder nochmal auch nach unten schauen im Leben, auch nicht nur nach oben schauen und gucken, was die Kardashians dieser Welt machen oder die Geissens, sondern guckt auch mal nach unten da. Also wir sind ja eh im oberen, weiß ich nicht, Zehntel oder sowas der menschlichen Bevölkerung, wie gut es uns geht und das vergessen wir oft, dass es 9 von 10 schlechter geht als uns.
Das ist auch, also gerade diese Zeit, die ja gerade anstrengend und schwierig ist, ich habe das Gefühl, dass Menschen ein bisschen empathischer geworden sind. Ich habe sogar gelesen, dass 2020, obwohl es allen irgendwie schlechter ging, die Arbeit knapper war, das Geld definitiv, also zumindest bei mir, knapper wurde, die Leute viel mehr gespendet haben als je zuvor in Deutschland. Das ist ja wirklich was Erfreuliches, was so eine Krise quasi mit sich bringt. Zurück zum Schuh. Hast du gerade Turnschuhe an oder hast du Hausschuhe an?
Ich habe gerade Hausschuhe an. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne barfuß läuft. Also das ist so lustig. Ansonsten bin ich auch jemand, der zu Hause sowieso keine Schuhe trägt. Das ist eher meiner Kultur geschuldet, dass wir keine Schuhe zu Hause tragen. Und ich habe jetzt Birkenstocks, die habe ich gestern mir selber geschenkt, ein paar neue Birkenstocks zu Hause angehört.
Wenn wir schon bei Schuhen sind, damals hast du gesagt, du wolltest gern für jeden Tag des Jahres einen anderen Schuh haben. Als wir dann mal offiziell gesprochen haben, da hattest du schon für 2 Jahre quasi und die Zahlen, die man noch liest, aber das sind ja alles Artikel, die irgendwie so vom letzten, vorletzten Jahr sind, da sind es irgendwie 800. Ist das dabei geblieben?
Ich hatte zwischenzeitlich auch schon 3 Jahre gehabt. Ich habe aber auch sehr, sehr viel mal wieder dann verkauft. Ich bin auch im Moment eher in der Phase, wo ich denke, dass ich reduziere. Also es ist halt wirklich so, ich habe natürlich sehr, sehr viele getragene Schuhe, die werde ich nicht reduzieren. Aber ich habe halt auch noch sehr viele, die noch in Originalkisten sind. Und da denke ich immer so, ganz ehrlich, bisher habe ich sie nicht getragen. Muss ich die jetzt auch nochmal sozusagen an Deadstocken, also muss ich die jetzt aus der Kiste nehmen und auch tragen? Und ich denke nicht. Also ich glaube, ich werde eher reduzieren, aber ich bin bei irgendwas um die 2, 2,5 Jahre bin ich.
Du hast gerade gesagt, du hast dir Birkenstocks gegönnt, aber kaufst du dir sonst irgendwie Turnschuhe selbst oder kriegst du alles geschenkt?
Das ist das Lustigste ist überhaupt. Ganz ehrlich, wenn es hochkommt, habe ich vielleicht in meinem Leben 10 oder 20 Mal Schuhe geschenkt bekommen. Also jetzt übertrieben dargestellt vielleicht, aber wieder erwarten, bekomme ich gar nicht so viel geseedet. Also da kriegen irgendwelche Influencer, die heute Nivea-Creme zeigen und morgen dann, weiß ich nicht, Toilettenpapier-Werbung machen, die kriegen dann halt Schuhe geseedet, die wahrscheinlich mit diesem Produkt noch nicht mal was anfangen können. Und ich glaube, ich würde 100, also nicht nur glaube ich, ich spreche ja 100% eigentlich die Zielgruppe an. Ich wäre der beste Seeding-Partner, den man sich vorstellen kann, aber ich, keine Ahnung, Vielleicht bin ich zu offensichtlich, dadurch gehe ich bei den ganzen Seeding-Geschichten leer aus.
Das soll jetzt überhaupt nicht ageism-mäßig klingen. Das hat tatsächlich was mit dem Alter auch zu tun. Obwohl du natürlich so das Gesicht der Szene bist und tatsächlich eine andere Zielgruppe ansprichst, die sich nämlich wirklich das Geld in die Hand nehmen, um so wahnsinnige Preise auszugeben oder sich anzustellen oder Raffles mitzumachen. Ich möchte so ein bisschen auf dieses neu gewordene System kommen, also Resell, Hype, Raffles und so weiter, also Verlosungen. Ich fange aber mal bei dem Nike Dunk an von Ben & Jerry's, aus dem du Eis gegessen hast.
Oh je, das wird mich mein Leben lang verfolgen.
Wird es? Ich habe herrlichst gelacht. Wirklich. Also ich fand den mega hübsch, weil er schön bunt war. Musste so lachen, weil ich mir vorstellen konnte, wie der Groll durch die Szene rollt und du wahrscheinlich bis zu Drohungen bekommst, was du für ein Idiot bist.
Also ich habe wirklich gemerkt, was ein Shitstorm auch ist. Also ich habe, wäre ich jetzt jemand, der labil wäre und sensibel wäre bei solchen Sachen, wäre ich schon, glaube ich, ziemlich tief, also ein tiefes Loch gefallen. Also es war schon wirklich was gewesen, wo ich mir gesagt habe, was erlauben sich Menschen, über einen anderen Menschen so dreist, also ich stehe mit beiden Beinen im Leben, ich bin sehr, sehr selbstbewusst und bin nicht mehr der 16-Jährige, der vielleicht unter Komplexen genagt hat, aber wenn ich mir vorstelle, was da für Kommentare rausgelassen wurden, also Cybermobbing war wirklich etwas, was für mich greifbar wurde und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jemand, der nicht gefestigt ist im Leben und ich nehme mir schon Dinge sehr, sehr wirklich zu Herzen. Ich habe ja dann auch eine ganze Nacht verbracht, den Leuten zu versuchen, was ja auch Schwachsinn ist, das war ja so Don Quixote gegen die Windmühlen. Ich habe ja versucht, den Leuten zu erklären, was eigentlich meine Intention dahinter war. Aber die haben es nicht verstanden und die waren immer wieder so Clown und guck mal der Fettsack und guck mal, also auch von Bodyshaming bis Nationalität, da war wirklich alles drin, was du dir unter Cybermobbing vorstellen kannst. Die eigentliche Message der ganzen Geschichte war eigentlich gewesen, dass ich es absurd finde, dass Leute oder Menschen Schuhen einen stupiden Wert beimessen, was halt für mich sinnfrei ist. Also der Schuh hat mich 100 Euro gekostet. Ich habe damit auch keinen Schuh zerstört. Also das muss man auch noch sagen, ich habe ihn vorher imprägniert, habe die Innensohle mit Frischhaltefolie ausgelegt und habe ihn vorher mit so einem Imprägnierspray von Colonial, mit denen hatte ich auch eine Zusammenarbeit, eingesprüht, habe dann das Eis reingepackt und habe daraus gegessen. Ich wollte eigentlich eher den Leuten sagen, ey, trag diese Schuhe, verdammt nochmal. Genießt diese Schuhe, habt Spaß mit den Schuhen. Ich meine, wie du selber sagst, wir sind ja in der Zeit groß geworden, wir haben Party gemacht, wir haben auf unsere Schuhe, wir haben gekotzt drauf, wir sind durch die Toiletten gerannt mit den Dingern, wir haben Party gemacht, Alkohol ist durch die Gegend geflogen und keine Ahnung was. Und am nächsten Morgen hast du eigentlich erst gesehen, wow, das muss ein krasser Tag gewesen, ein krasser Abend gewesen sein, eine krasse Nacht gewesen sein, weil du hast die Spuren deines Partylebens auch an den Füßen wieder gesehen oder an den Schuhen wieder gesehen. Und genauso denke ich auch, dass ein Schuh einfach generell getragen werden muss und nicht dieses, die meisten Menschen, die kaufen die Schuhe, machen ein Foto und danach verkaufen sie für viel Geld weiter. Ich meine, der Schuh hat halt einen Verkaufspreis von 1,5 oder sowas. Dass man daraus nicht Eis essen sollte, klar, logisch, für jemanden, der kein Geld hat, natürlich ist das für den ein Schlag ins Gesicht, da tut es mir auch leid, aber das war ja nicht die Message. Und der Schuh ist ja auch nicht zerstört, den kann ich ja immer noch verkaufen, wenn ich ihn verkaufen wollen würde.
Du hast gerade zwei ganz wichtige Dinge angesprochen. Das erste, was also für mich tatsächlich viel, viel wichtiger gerade ist, als die Message trag den Schuh, ist dieses Cybermobbing, weil das wirklich, wirklich wie eine Krankheit sich durchs Internet zieht, was unfassbar ist, wo ich Bauchschmerzen bekomme, weine, wenn ich Kommentare lese, weil ich mir denke, was ist los mit euch? Also wie kann man so sein? Würdest du einem Menschen das ins Gesicht sagen? Wie würdest du finden, wenn du diesen Kommentar selbst liest oder gesagt bekommst, bitte klär das alles in deinem Kopf vorher ab, bevor du so eine Nachricht hinterlässt. Und vor allem sei dir der Konsequenzen bewusst, dass Menschen daran zugrunde gehen. Und das ist so, das zerreißt mir das Herz, es macht mich wütend. Wirklich am liebsten würde ich die Leute aufsuchen, ihnen einfach nur eine kleine Watschen geben, zu sagen, hey, check your head, please. Wirklich, das ist unfassbar. So. Das als erstes, wirklich, das macht mich so traurig.
Ja, das ist ein heißes, sehr, sehr heißes Thema. Es ist bei mir jeden Tag aufs Neue. Ich meine, ich bin Südländer, ich bin türkischem Ursprung, ich bin Moslem und weißt du, das ist halt, ich bin tagtäglich mit genau diesen Sachen direkt, auch indirekt betroffen. Ich lese immer wieder, gerade Social Media, das ist ein Albtraum, was du da siehst, was die Menschen halt denken. Sie denken, das ist ein rechtsfreier Raum. Sie können Dinge von sich geben, die jeglicher Gesetzeslage sich entziehen, aber auch jeglicher Humanität sich entziehen. Das ist halt für mich einfach unvorstellbar. Und das ist etwas, was wir vielleicht auch als Vorbilder, gerade jetzt auch in so einem Podcast, halt auch den Leuten da draußen sagen müssen, bitte macht euch bitte darüber Gedanken, bevor ihr irgendwas schreibt. Versetzt euch immer, also ich meine, es ist egal, ob bei gesprochenem Wort oder geschriebenem Wort, immer in die Lage auch der anderen Seite, was würdet ihr denn in so einer Situation empfinden? Wie würdet ihr das aufnehmen? Also ich, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Menschen da draußen, die, wie du sagst, die gehen an sowas zugrunde. Das ist halt etwas, was nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Ich kann mit Kritik umgehen, egal ob berechtigt oder unberechtigt. Ich kann auch mit Dingen wie Bodyshaming und keine Ahnung was umgehen. Aber es gibt Menschen, die das nicht können. Und das ist halt einfach, das macht man nicht. Das gehört
man
sich
nicht. Man macht das nicht,
und genau. Wie du sagst, es gibt so einen super prolligen Spruch von Mike Tyson. Würdest du mir das auch auf der Straße, früher hätten wir dir die Fresse eingeschlagen oder sowas für so einen Spruch, den du mir in der realen Leben, das musst du auch immer bewusst sein. Also wenn du das auch im realen Leben sagen würdest, okay, versuch es, mach es, aber ich meine, das machen die ja Leute nicht. Die sitzen halt, das sind halt irgendwelche Internet-Rambos, die dann halt denken, sie sind jetzt irgendwie in der Anonymität oder nicht greifbar. Nein, das ist nicht so. Also mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich mir sage, wenn da jetzt was kommt, was jetzt politisch, ich habe auch schon Morddrohungen.
Anzeigen, bekommen, immer Anzeigen.
Ja. Genau, Anzeigen, fertig. Also den Weg musst du gehen, anders werden so eine Menschen das nicht lernen.
Das war ganz wichtig, das musste ich loswerden und ich finde es gut, dass du das auch
wichtig,
gesagt
für alle.
Hast.
Total.
Und das Zweite ist, Schuhe tragen, das war immer dein Ding, das weiß ich noch. Schuhe müssen getragen werden. Ich weiß halt auch einfach, dass viele Sneakerheads es dann so gemacht haben, dass sie sich ein paar für den Schrank, für die Auslage geholt haben und eventuell fürs Wiederverkaufen und den anderen zum Tragen. Es sind letztlich nur Schuhe. Punkt.
Punkt.
Also, es sind einfach nur Schuhe. Sie sind meistens in widrigen Umständen hergestellt worden. Das kommt noch hinzu. Leute, diese Schuhe werden echt nicht so sauber hergestellt, wie es die Marken sich gerne vorne dranhängen. Also auch da sollte man ruhig nochmal einen Gedanken dran verschwenden. Ich weiß, wir wollen alle bessere Menschen sein und landen dann doch eventuell bei einem Produkt, was nicht so cool produziert wurde. Aber vielleicht sollte man sich das doch auch noch mal immer zurück ins Gedächtnis rufen, was da eigentlich passiert mit einem Ding, was wahrscheinlich für 20 Euro hergestellt wurde, für 100 verkauft und dann für 1500 weiterverkauft. Das geht eigentlich auch nicht. Also da spielen wir den Turbokapitalismus aber sowas von in die Hände. Und ich glaube, wir merken gerade, dass dieses System eventuell nicht so funktioniert, wie wir es uns immer erhofft haben.
Ja, auch ein wichtiger Punkt. Nein, ich bin ja, du weißt, ich bin auch kritisch in dem, was ich tue. Also ich habe damit noch kein Problem, weil ich denke, das ist halt etwas, was auf der Geschäftsseite auch vollkommen verkaufsfördernd sein kann, wenn du transparent bist. Und ich sehe das genauso. Also ich denke schon, dass, also ich freue mich, wenn meine Kunden die Schuhe tragen, statt sie halt einfach nur irgendwie stupide zu kaufen, nur des Kaufens wegen oder um irgendwelche Süchte zu befriedigen oder um sie danach weiter zu veräußern. Ganz ehrlich, für mich ist das größte Kompliment, das ist, wir sind jetzt gerade hier beim Electronic Beats Podcast und auch bei Musik, also Musikern, Künstler. Wenn der seine Musik, sagen wir mal, ein deutscher Künstler verreist in die Türkei oder nach, weiß ich nicht, in die Schweiz oder und hört seinen Song im Radio, im Ausland, das ist doch das größte Kompliment, was er haben kann. Und bei mir ist es genauso. Ich fliege nach Paris und sehe an den Füßen von einem Pariser Sneaker-Dude dann Schuhe, die ich gemacht habe. Was gibt es denn für ein geileres Kompliment? Natürlich ist es ein tolles Kompliment auch zu sehen, dass meine Schuhe teurer weiterverkauft werden, weil sie halt doch mehr wert sind als das, was ich von den Leuten sozusagen nehme. Aber das größte Kompliment ist wirklich für mich, dass ich sehe, wenn ich im Ausland bin, ich habe auch schon in der Türkei jemanden gesehen, der dann auf einmal, auch Soulbox-Beutel war ja das Beste überhaupt, weißt du, dann bist du nach New York und siehst dann auf einmal in Manhattan irgendeinen mit einem Soulbox-Beutel durch die Gegend rennen. Was meinst du, was das für ein Gefühl ist, so als jemand, der, wie du ja auch, ich komme aus der Arbeiterklasse, hatte früher noch nicht mal die Kohle, um mir sowas zu kaufen und jetzt habe ich es geschafft, dass Leute meine Sachen so cool finden, dass sie damit sozusagen plakativ nach außen laufen. Und das ist für mich kein großes Kompliment, wenn jemand die Dinger nur kauft, um sie zu verticken. Für mich ist es ein großes Kompliment, wenn ich die irgendwo anders sehe. Und so sehe ich das, denke ich, bei jedem Künstler. Also jemand, der malt und das Größte für den wahrscheinlich ist, irgendwann mal sein Bild in irgendeiner tollen Ausstellung zu sehen. Jemand, der Musik macht, das Tollste für ihn ist, dass andere Leute das auch gut finden, was er da tut. Oder ein Regisseur, das erste Mal, wenn er sein Plakat an irgendeiner Wand sieht, das für seinen Film, das ist doch, glaube ich, einer der geilsten Gefühle, die man haben kann wahrscheinlich.
Du hast gerade nochmal so Electronic Beats erwähnt und ich muss da wieder an dich denken und wie du gewachsen sind. Also es sind so, ich sage jetzt mal so zwei gestandene Gestalten, auch wenn das eine quasi ein Magazin ist und du als Tonschuh-Papst, ich sage es jetzt nochmal, es ist ja auch ganz schön, wenn man so langsam immer weitermacht und auch, dass wir sprechen, dass man halt auch mal nach links und rechts guckt und Sachen vergrößert und nicht nur so in seiner kleinen Ecke bleibt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für jeden Menschen, dass man versucht, weit zu blicken, empathisch zu bleiben, nicht so ein Scheuklappendenken zu haben und auch immer wieder versucht, sich in die andere Person zum Beispiel reinzuversetzen für Verständnis.
Ganz wichtig, ganz wichtig. Wäre schön, wenn alle Menschen so wären, Gesine. Das wäre, ich glaube, die Welt wäre so einfach, ne? Wenn dieses reflektierte und empathische Verhalten an den Tag gelegt werden würde. Ich glaube, viele Probleme, die da draußen herrschen, würden sich von einem Tag auf den anderen ändern.
Ja, absolut.
Eigentlich wollten wir über Sneaker quatschen und wir haben jetzt hier so einen Motivations-Empathie-Talk draus gemacht, was ich übrigens sehr, sehr toll finde, weil das ist halt mein Naturell. Und ich glaube, dass das halt da draußen vielleicht auch ein paar Leute animiert, wenn sie dann rausgehen nach dem Podcast und sich sagen, cool, jetzt scheint die Sonne, jetzt gehe ich mal auch ganz, ganz happy durchs Leben und drück mal jemanden, auch wenn ich es nicht darf, aber drück ihn sozusagen geistig.
Ja, also musikalisch bist du ja eher beim Hip-Hop und Black Music verankert, du warst aber auch in Clubs, auch in Turnschuhen in Clubs, ne? Also hat man ja gehört, wie sie versaut wurden.
Ich habe nur Clubs besucht, wo ich mit Turnschuhen, genau, wir haben ja eigentlich die Clubs dazu gebracht, dass sie auch Turnschuhe akzeptieren. Früher war es ja so, du hast Turnschuhe, du kommst hier nicht rein. Ehrlich gesagt bin ich noch nie in einen Club gegangen, wo ich mich verkleiden muss. Ich bin so, wie ich bin und wenn der Club mich nicht möchte, bin ich auch nicht reingegangen. Elektronische Musik finde ich natürlich auch toll. Das ist natürlich auch der Ursprung der elektronischen Musik.
Liegt im Hip-Hop.
Ja in dem Bereich. Yes. So ist es. Das dürfen wir nicht vergessen. Und daher feiere ich das natürlich alles trotz alledem immer noch. Und es gibt auch ganz, ganz tolle Interpretationen von Klassikern, die ich früher gefeiert habe, die dann neu aufgelegt werden oder neu interpretiert werden, wo ich sage, wow, on point.
Ja, jetzt hast du auch eigentlich wieder genau das gesagt, was ich ja vorher meinte. So, man muss halt den Blick offen halten, weit halten, weil oft sind Sachen auch miteinander verknüpft, wo man es vielleicht gar nicht vermutet hat. Voll. Und was ich halt wirklich immer wieder versuche, ist den Leuten zu sagen, ey, Techno ist Black Music. Techno kommt aus dem Hip-Hop, Techno kommt aus Detroit, aus Chicago und so sind die Entwicklungen, gibt es keine Form von Rassismus, Punkt.
Sowieso nicht, und, genau, egal bei was.
Ja, also es darf auch keine Ausgrenzung geben. Ja.
Also ich liebe jegliche Musik, ich liebe jegliche Kunst, sicher ist das immer im Auge des Betrachters, was er persönlich gut findet und was nicht, aber das ist halt auch etwas, was ich auch jedem gerne nahelegen würde. Es gibt keine Scheißmusik, es gibt keine Kackkunst, es gibt keine Ahnung was, doofen, designten Schuhe. Es ist halt wirklich etwas, bloß weil man das selber nicht schön findet, heißt es nicht, dass es nicht schön ist. Also das ist halt etwas, was wir auch lernen müssen, glaube ich, mit unserem Feedback auch vorsichtig zu sein, weil eine Meinung, ja, sicher, schön und gut, aber ich könnte mir niemals anmaßen, dass irgendeine Musikrichtung nicht cool ist, weil es gibt ja Menschen, die das hören und es gibt ja auch Menschen, die das machen, diese Musik und daher, und ich höre auch, ganz ehrlich, es gibt Momente, da höre ich dann mal Klassik, dann gibt es selbst Country-Songs, die ich geil finde. Same. Und es gibt dann halt Elektro, ja, und das ist halt auch, glaube ich, auch ziemlich wichtig, dass wir uns halt nicht verschließen, dass wir offen sind, dass wir halt, und das ist ja auch ein Spiegel davon, was du im normalen Leben machen kannst, dass du offen bist für neue Kulturen, neue Eindrücke, neue Geschmäcker, neue Gerüche und das ist halt etwas, was du in dein ganzes Leben übertragen kannst und Musik ist da sehr, sehr hilfreich. Musik ist da ein großes, also wenn ich zum Beispiel eine kreative Phase habe, also ich bin kein 9-to-5-Typ, ich habe dann wirklich eine bestimmte Zeit, wo mein Geist irgendwie auf einmal durchdreht und kreativ wird und Musik hilft mir da unheimlich viel, in Stimmung zu kommen oder auch die Stimmung zu halten oder den kreativen Prozess zu unterstützen.
Sehr schön. Das ist eigentlich fast ein schönes Schlusswort, wobei ich gerne noch wissen möchte, wie es mit dir weitergeht. Hast du noch irgendwie gewisse Zukunftswünsche?
Ach, doof das klingt, ich bin eigentlich recht zufrieden mit meinem Leben und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Also wenn man an Gott glaubt, dann danke ich dem lieben Gott. Wenn man an Karma glaubt, danke ich ans Karma. Wenn man an was anderes glaubt, dann danke ich auch dem. Und ich hoffe, dass ich meine Zeit so lange wie möglich mit meiner Familie verbringen darf und hoffe, dass das Leute das vielleicht auch unser Gespräch zum Beispiel als Inspiration dafür sehen, dass es nichts gibt, was man nicht machen kann und dass man halt einfach sich frei macht von diesen Rahmen, der einem immer gesteckt wird. Also du als jemand auch, der das Studium nicht zu Ende gebracht hat, die erfolgreich journalistisch tätig ist, ich als jemand, der aus einer Arbeiterklasse kommt, der sich noch nicht mal die Turnschuhe leisten konnte und dann mit diesen großen Marken schon zusammengearbeitet hat. Also für alle da draußen, es ist nichts unmöglich und ihr müsst es einfach nur machen, ihr müsst riskieren, ihr müsst an eure Idee glauben. Sicher wird es auch Rückschläge geben, aber macht es einfach, weil bevor ihr später mal in die Kiste steigt und sagt, ich habe es nie probiert, dann lieber, ich habe es probiert und seid glücklich.
Ja, und wenn ihr jetzt dachtet, so, warum hat die Kühne eigentlich dem Hikmet die ganze Zeit so Honig ums Maul geschmiert? Er ist halt einfach einer der nettesten Menschen, Punkt.
Ja, du bist so süß.
Und zweitens sage ich an dieser Stelle erstmal Tschüssi Hikmet und allen HörerInnen da draußen. Ihr werdet nicht das letzte Mal von ihm gehört haben, aber danke dir.
Danke dir vielmals. Alles Liebe.
Das war also mein Gespräch mit Hikmet Zuger, dem Turnschuhpapst. Und wenn ihr auch Turnschuh-Sneaker-Fans seid, dann empfehle ich euch, behaltet den Namen im Hinterkopf und die Augen und Ohren offen. Ansonsten gilt wie immer, Anmerkungen, Kritik oder auch Gastvorschläge bitte bei Instagram hinterlassen oder ihr schreibt eine Nachricht, eine Empfehlung bei Apple. Mein Name ist Gesine Kühne und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder im Club sehen können. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast.
Abonniert den Podcast bei Apple, SoundCloud, Spotify oder Deezer.
Wir sehen uns im Club.
Bis dann.